Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Hallo und herzlich willkommen. Einige von uns, die würden doch folgenden Satz sofort unterschreiben. Freundschaft ist die wahre Liebe. Die Wissenschaft, die ist auch am Hypen. Sie sagt, Freunde machen gesund, glücklich, können sogar vor Stress und Krankheiten schützen. So viel, so positiv. Aber Logo, Freundschaften können auch so richtig, oh Gott, belastend sein. Oder sich sehr zäh und beklemmt anfühlen, wenn man vielleicht gerade nicht so den gleichen Vibe hat. Freundschaft, wie viel Veränderung sie aushält. Das beschäftigt uns heute hier. Ihr hört dazu eine Soziologin, die zu Freundschaften im Wandel geforscht hat. Kommen wir aber als erstes mal zu einer Dreierfreundschaft, die doch eine sehr unerwartete Entwicklung genommen hat. Eine Zeit lang stand fest, Sarah, Christine und Christiane sind beste Freundinnen. Sie haben sich während des Studiums in Weimar kennengelernt und sind ab da unzertrennlich. Als Sarah dann aber ein Kind mit Anfang 30 bekommt, ist auf einmal alles durchgewirbelt und anders. Die Freundschaft war wie hinter so einer Glasscheibe, sagen sie. Das war dann so, dieses Gefühl, für anderthalb Jahre. Ich habe mit Sarah und Christiane darüber gesprochen. Wie war denn eure Freundschaft vor dieser Glasscheibenphase?
Also Christiane und Christine waren für mich so die engsten Personen in Weimar und wir haben sehr viel Leben und Alltag geteilt, uns fast täglich gesehen und eigentlich alles miteinander besprochen.
Sarah, du warst ja dann schwanger mit Anfang 30. Wie war das für dich? Wie hast du das erlebt?
Also ich habe mich sehr gefreut. Ich wusste aber auch, also es war gleichzeitig auch so ein ambivalentes Gefühl, weil ich auch geahnt habe, dass sich damit sehr viel sehr verändern wird. Und da ging so eine ganz große Unsicherheit mit einher, weil ich gar nicht wusste, wie das jetzt mein Leben beeinflussen wird. Ich aber natürlich geahnt habe, dass das in den Grundfesten erschüttern wird wahrscheinlich.
Und hast du da schon vermutet, dass das auch was mit deiner Freundschaft machen wird? Mit eurer Freundschaft?
Das habe ich nicht vermutet. Die Ängste haben sich eher darauf bezogen, dass ich damals noch gar nicht mit meinem Freund zusammen gewohnt habe. Also wir hatten eine Fernbeziehung zu dem Zeitpunkt noch und das war auch nicht abzusehen, wie wir an einen Wohnort gelangen sollten. Und außerdem habe ich in der Endphase meiner Doktorarbeit gesteckt und das hat eigentlich nicht so gut gepasst vom Timing.
Christiane, kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo dir Sarah gesagt hat, dass sie schwanger ist?
Ja, daran kann ich mich gut erinnern. Wir waren mal wieder zusammen in der Mensa Mittagessen. Und dann ganz überraschend sagte mir Sarah, ich weiß jetzt, was ich nach der Doktorarbeit machen werde.
Guter Teaser so, auf jeden Fall.
Okay, ja. Okay. Berufliche Pläne, was könnte es sein? Ja, ich bin schwanger. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Vielleicht weiß Sarah das noch.
Ich glaube, du hast gesagt, und freust du dich?
Ach ja, also da wusste ich eben, so geplant war es dann doch nicht, dass ich sicher sein könnte, dass du dich wirklich drüber freust.
Und habt ihr dann schon so Pläne geschmiedet? Ich meine, manchmal sagt man so, ja, wir schießen dann gleich hinterher oder wir werden dann, weiß ich nicht, so ein Zweier-Tantengespann.
Ja, genau, wir wollten Tanten sein. Also wir haben uns da schon ein schönes Luftschloss gebaut, so alle drei zusammen. Also wir haben nicht ernsthaft besprochen, welche Rolle jetzt Christine und ich in dieser neuen Familie spielen könnten oder für dieses Kind. Aber wir wollten involviert sein und haben das dann immer Tanten genannt. Ne? Wir werden die Tanten sein. Wussten aber nicht genau, was das jetzt eigentlich sein sollte. Also konkret wurde es nicht.
Sarah, die Geburt von deinem Sohn Paul, das war ja dann alles andere als unkompliziert und auch die ersten Lebensmonate.
Die Geburt war eine ganz schlimme Erfahrung für mich. Also die wurde eingeleitet und ich hatte dann sehr lange, sehr schmerzhafte Wehen, die mich total erschöpft haben. Und am Ende hatte ich überhaupt gar keine Kraft mehr und mein Sohn wurde dann mit der Sauglocke geholt, was ich als extrem brutal und gewaltsam erfahren habe und mein Kind auch, weil der dann einfach 2 oder 3 Monate lang jede Nacht geschrien hat, von 20 Uhr bis 3 Uhr früh, ohne Pause, einfach jede Nacht geschrien, um, wie ich jetzt glaube, einfach auch diese Erfahrung zu verarbeiten.
Da sagt man auch so, das ist so ein Schreibaby, ne?
Genau, das war er, ja.
Und Christiane, wie viel hast du davon mitbekommen? Also wie würdest du rückblickend euer Verhältnis da beschreiben?
Ich wusste gar nichts davon, wie schlimm das war. Ich wusste nichts davon, wie schlimm die Geburt war. Ich wusste nicht, wie schlecht es Paul ging und wie viel er geschrien hat. Das hat Sarah nicht teilen können. Dazu war auch die Geburtserfahrung zu schlimm. Und ja, wir hatten diesen Einblick nicht. Und ja, die große Erwartung ist ja auch immer, die Geburt eines Kindes ist ein ganz freudiges Ereignis. Und danach sprüht alles nur so vor Glück. die Familie ist happy und will sich in ihrem Nest zusammenkugeln und sich kennenlernen. Und so war es ja gar nicht. Das war nicht das, was Sarah erfahren hat. Das haben wir aber erst 1,5 Jahre später so wirklich in allen Details erfahren durch ein Interview, das Sarah einem Elternblog gegeben hat.
Und wie konnte das passieren? Du sagst gerade, Sarah konnte darüber nicht sprechen. Habt ihr da nicht nachgehakt oder euch nicht gewundert, wenn ihr davor so alles geteilt habt und so viel geredet habt?
Wir haben alle drei diese Glaswand empfinden können, die zwischen uns war.
Oder was meinst
diese
du
Sprachlosigkeit,
damit?
Also eine Sprachlosigkeit und irgendwie etwas, das uns trennt. Etwas, das Sarah erlebt hat und was Christine und ich nicht wissen, nicht nachempfinden können.
Sarah, wie hast du das in dem Moment wahrgenommen, diese Zeit?
Also für mich war das eine Zeit der totalen Überforderung und mir ging es wirklich noch nie so schlecht in meinem Leben wie nach der Geburt von meinem ersten Sohn. Und das war schlimm für mich, weil eben, wie Christiane sagt, das gesellschaftliche Bild ist, dass eine Geburt ein freudiges Ereignis ist und danach alle happy sind und sich freuen. Und bei uns kamen eben diese ganzen Geschenke und Glückwünsche an und da stand immer, genießt die erste Zeit zu dritt, die Kinder werden so schnell groß. Und ich dachte immer nur, was soll ich denn hier nur genießen? Mein Leben ist vorbei. Zu dieser Belastung und Traumatisierung durch die Geburt kam obendrauf ein immenses Schuldgefühl meinem Kind gegenüber, weil ich eben nicht dieses rosarote Mutterglück empfunden habe, also nicht sofort. Ich musste da reinwachsen und das hatte ich vorher noch nicht gehört, dass das passieren kann.
Und wie hast du dann diese Glasscheibe in deiner Freundschaft wahrgenommen?
Na, für mich war das so, dass ich so eine große Berührungsangst wahrgenommen habe von meinen Freundinnen, die zum Beispiel zu Besuch kamen und dann aber so ein bisschen unschlüssig im Zimmer standen und sich wahrscheinlich nicht getraut haben, Paul auf den Arm zu nehmen oder zu fragen, wie es uns geht. Oder vielleicht haben sie gefragt und ich habe dann irgendwas Oberflächliches gesagt, weil ich nicht so richtig Worte hatte für das, was passiert ist. Also es war so, ich hatte das Gefühl, wir sehen immer noch das Leben der anderen, aber sind nicht mehr Teil davon. Deswegen Glaswand.
Gab es einen Punkt, wo ihr gedacht habt, okay, wir werden nie wieder zusammenfinden?
Ich habe das nicht gedacht. Ich habe, glaube ich, nie in Erwägung gezogen, jetzt könnte die Freundschaft zu Ende sein oder so. Ich habe bemerkt, dass sie sich verändert und habe halt vielleicht mich ein bisschen gefürchtet davor, dass sie nicht mehr so innig sein wird. Ja, aber also ich habe eigentlich keinen Zweifel daran, dass wir das irgendwie, dass das irgendwie bestehen bleibt.
Sarah, wie habt ihr dann geschafft, wieder enger zusammenzukommen?
Ich habe dann ungefähr 1,5 Jahre nach der Geburt ein Interview gegeben, einem Elternblog in einer Serie, wo es um Schreibabys ging. Ich habe das auf Facebook geteilt und Christiane und Christine verlinkt. Gar nicht in der Annahme, dass das irgendwas Neues für sie sein würde. Und dann haben die beiden das gelesen und dann trudelten so Nachrichten bei mir ein, wo sie beide so ganz schockiert waren darüber, wie es mir damals ging und dass sie sich irgendwie schuldig fühlen, dass sie nicht richtig für mich da waren und so. Und dann haben wir kurz nach dem Erscheinen dieses Interviews zusammen Urlaub gemacht in einer größeren Gruppe. Und da haben wir uns eben wiedergesehen und haben dann darüber geredet. Also dieses Interview war dann der Anlass, zum ersten Mal ehrlich und offen darüber zu sprechen, über diese Verletzungen und Enttäuschungen und vielleicht auch Erwartungen.
Und glaubt ihr, das hat nachhaltig was für euch verändert?
Ich glaube, das war so der Anfang von einem Prozess, in dem wir wahrscheinlich immer noch stecken. Also, dass wir machen dann mal die Glaswand kaputt und sehen, dass sich das Leben inzwischen verändert hat oder unsere Freundschaft sich verändert hat und finden jetzt heraus, wie die Freundschaft jetzt sein kann. Aber das ist jetzt auch unter anderen Bedingungen, weil Sarah ja inzwischen in Magdeburg lebt, Christine und ich noch in Weimar sind. Was sich verändert hat, ist nochmal so eine neue Ehrlichkeit in der Freundschaft. Oder das ist so das, was wir versuchen, uns anzugewöhnen, noch zu ehrlicher miteinander zu reden, offener zu sein, Bedürfnisse und Wünsche zu äußern und so weiter.
Genau, ich würde noch ergänzen wollen, Christiane hat es neulich in einem Chat bezeichnet als, wir setzen uns auseinander und wieder zusammen. Und das finde ich irgendwie ein ganz schönes Bild, weil, wie sie sagt, das ein Prozess ist, der längst nicht am Ende ist. Aber ich würde sagen, wir üben Ehrlichkeit und wir üben auch Arbeit, also Arbeit an der Freundschaft, weil wir eben jetzt nicht mehr am gleichen Ort wohnen, sondern uns verabreden müssen, das planen müssen, damit wir uns sehen. Und dann, so geht es mir zumindest, diese Treffen auch mehr wertschätzen, als wenn das jeden Tag sein könnte. Und dann eben das auch als Anlass nehmen, an der Freundschaft weiterzuarbeiten.
Sarah und Christiane, habt ihr gehört, über unterschiedliche Phasen in ihrer Freundschaft. Ehrlichkeit üben ist vielleicht ein ganz guter Ansatz, um in der Freundschaft mal wieder ein bisschen klarzukommen.
Deutschlandfunk Nova.
Freundschaften, die beeinflussen stark, ob wir glücklich sind. Je älter wir werden, desto wichtiger werden Freundschaften, auch für die Gesundheit. So wichtig, dass sie die Bedeutung von Familienbeziehungen übersteigen. Krass, oder? Das meint eine amerikanische Studie. Ob das für alle Freundschaften gilt? Die können ja ganz unterschiedlich sein, mal so richtig eng, wie eine Seelenverwandtschaft, eine Verbindung, die ein Leben lang hält. Oder eine Freundschaft kann so eine richtig locker flockige Sache sein, die sich dann auch mal ja, nach so einem Sommer in Luft auflöst und das stört dann vielleicht auch gar keinen. Über Freundschaften im Wandel habe ich mit der Soziologin Julia Hamann gesprochen. Hi Julia.
Hallo.
Also die meisten meiner Freunde und Freundinnen, die kenne ich schon so richtig übertrieben lange, seit Kindertagen oder spätestens seit Teenie-Zeiten. Sind das die Freundschaften, die am längsten halten, die längste Haltbarkeit haben?
Man kann es natürlich leider nicht pauschal sagen, aber die empirische Forschung zeigt, dass dieses, wenn wir Leute aus der Kindheit kennen, dass das diese lange biografische Kenntnis, so würden wir das benennen in der Soziologie, dass das auf jeden Fall ein stabilisierender Faktor ist, wenn es um Freundschaften geht, weil wir die Person eben mit einer bestimmten Lebensphase verbinden. Häufig kennen wir die Geschwister, wir wissen, wie die zur Schule gegangen sind, wir kennen die Eltern, wir wissen, wie es bei denen in den Sommerferien aussah oder sonst ähnliches. Und das scheint etwas zu sein, was uns sehr eng an diese Person knüpft. Der andere Punkt, glaube ich, der dafür oder für diese Haltbarkeit der Beziehung spricht, ist, dass das häufig auch Personen sind, die wir gar nicht im Alltag so oft sehen, weil wir zum Beispiel mehrfach umgezogen sind wegen Ausbildung und so weiter. Das heißt, wir sehen die vielleicht einmal im Jahr, alle zwei Jahre oder häufiger, ist egal, und tauschen uns aus, bleiben aber bei dieser
oberflächlichen Wärme.
Genau, aber dieses ganze Generve, was man ja in Freundschaften hat, weil die Person sich immer wieder über das Gleiche beschwert oder immer unpünktlich ist, das passiert da halt nicht.
Ja, ich habe das Glück, dass viele meiner sehr langen Freunde einfach immer so um mich rumhängen. Da ist es wahrscheinlich wirklich dann was anderes. Aber ja. Was für Freundschaften überstehen denn so große Veränderungen im Leben und welche eher nicht? Kann man das kategorisieren?
Ich glaube, dass wir unsere Freundschaften selbst, also alle Menschen, ihre Freundschaften selbst nochmal kategorisieren können, weil es eben Freundschaften gibt, die sind total wichtig für den Alltag. Und da ist eben wichtig, dass die Personen flexibel sind in den Änderungen, die mein eigenes Leben durchmacht. Also wenn ich jetzt sage, ich ziehe zum Beispiel wieder regelmäßig um, dann brauche ich natürlich in meinem Alltag Personen, die nicht auf Face-to-Face-Kontakte angewiesen sind. Weil wenn das so ist, dann schafft die Freundschaft das nicht. Mhm. Oder man muss eben dann damit leben, dass man sich nicht mehr einmal die Woche sieht zum Yoga machen, sondern einmal im Jahr zusammen in Urlaub fährt. Also ich glaube, das Wichtigste bei Freundschaften, das ist auch das, was InterviewpartnerInnen von mir immer sagen, ist, dass die sich auf Brüche einlassen können. Und wenn die das nicht schaffen, weil der Bruch zu hart ist oder weil es zu sehr wehtut oder weil sie keine Lust haben, dann überlebt die Freundschaft das.
Was sind denn so Brüche? Also was sind so häufige Trennungsgründe in Freundschaften?
Also so Trennungsgründe können eben große Lebensentscheidungen sein, wie zum Beispiel Kinder zu bekommen, aber auch, was ich schon gesagt habe, Umzüge. Brüche können auch entstehen, wenn Krisen beispielsweise nicht angemessen begleitet werden, also wenn jemand eine Depression hat oder wenn die Eltern sterben und die Freundin, der Freund sind nicht angemessen da und helfen nicht, dann ist die Enttäuschung so groß, dass die Beziehung das nicht aushält. Aber auch zum Geld verleihen und denken, das Geld kommt gut zurück oder sowas, sind auf jeden Fall eher schwierige Unterfangen in Freundschaften.
Ja, ich habe neulich gehört, bei Geld fängt die Freundschaft an. Dass wenn man einmal sowas durchlaufen hat und es gut läuft, dass man dann so weiß, wer wirklich am Start ist.
Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall ist Geldleihen ist eines der Dinge, die in Freundschaften sehr gefährlich sein kann, weil da eben eine Beziehung letztendlich in eine Wertigkeit übersetzt wird, die besser außerhalb dieser Wertigkeit betrachtet wird.
Wenn wir uns verändern, also wenn wir vielleicht auch so unterschiedliche Lebensabschnitte gemeinsam durchlaufen, wie kann man denn dann Freundschaften pflegen?
Ich glaube, dass gerade jüngere Generationen das eigentlich ganz gut hinbekommen, weil sie auf bestimmte technische Möglichkeiten ausweichen können und dies auch tun. Ne? Also Freundschaft kann natürlich in Co-Präsenz, wie die Soziologie das sagt, also in Anwesenheit ausgeführt werden, aber übersteht durchaus Distanzen. Dann immer wieder irgendwie sich selbst auch fragen, ist das wirklich so schlimm, was die Person getan hat, dass ich jetzt diese Beziehung wegschmeißen möchte oder kann ich ins Gespräch gehen? Und eben auch so Dinge wie darauf zu vertrauen, dass wenn Freundschaften sich mal was entfernen, dass die durchaus wiederkommen können. Das ist nicht wie in Partnerschaften, wo man denkt, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo mein Gegenüber gerade ist und ob wir nochmal zueinander finden. Sondern bei Freundschaften ist es ganz, ganz üblich, dass die Personen mal eine Zeit lang eben keinen engen Kontakt haben und dann wieder ganz eng. Oder dass sich die Beziehung einfach sehr stark wandelt, dass aber nichts daran ändert, dass es wirklich eine Freundschaft ist, die es wert ist, aufrecht zu erhalten.
Du sagst gerade, die es wert ist, also eine Freundschaft, die, sag ich mal, wertig genug ist, sich diesen anstrengenden Durchmarsch anzutun, daran zu arbeiten, hin und her zu gehen. Müssen wir denn immer in Freundschaften investieren? Oder ist es auch sinnvoll, einfach mal den Absprung zu schaffen?
Ja, ich glaube, ich würde noch mal ein bisschen anders anfangen, weil die Frage dieses Investieren, das ist meines Erachtens nichts, was gut zu Freundschaften passt. Das passt zu vielen Beziehungsformen, auch zu Partnerschaften viel besser als zu Freundschaften, weil wir Freundinnen und Freunden wirklich wahnsinnig viel verzeihen üblicherweise und da sehr weich sind. Trotzdem gibt es natürlich auch innerhalb von Freundschaften häufig Machtunterschiede oder auch missbräuchliche Freundschaften, Freundschaften, die Stress auslösen. Und natürlich würde ich auch dafür plädieren, dann zu sagen, boah, die Person tut mir überhaupt nicht gut, ich gehe jetzt hier raus, um mich selbst zu schützen.
Ich sag mal, bei so Geschichten, freundschaftlichen Geschichten, die nicht gleich so krass negativ sind, sondern wo man vielleicht einfach mal so denkt, oh, ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr auf die Person. Wie schafft man es denn dann, sich von diesen Menschen zu lösen, also mit denen wir eigentlich nicht mehr befreundet sein wollen, aber die andere Seite das vielleicht noch nicht so kapiert hat? Also Ghosten ist ja immer nicht so charmant.
Ghosten wäre ja der totale Beziehungsabbruch oder ne, eben überhaupt nicht greifbar sein. Da kann man vielleicht eher sowas machen wie, also wenn man merkt, dass die andere Person auch beschäftigt ist sozusagen, nicht darauf insistieren, dass man sich dennoch trifft. Ansonsten ist es, glaube ich, total legitim und letztendlich auch fair, der anderen Person gegenüber zu sagen, ich habe gerade ein Thema mit dir und lass uns vielleicht in einem Jahr nochmal versuchen. Oder,
Das ist hart. Na, morgen auf dem Kaffee. Du, lass doch nochmal in einem Jahr versuchen.
Ja, ich glaube, also ne, klar, wenn man nicht ghosten möchte, dann muss man halt in die kommunikative Gegenoffensive
dann ehrlich
gehen.
Dann, sein.
Und dann muss man ehrlich sein und dann kann man sich eben überlegen, wie man das verpackt. Meins war jetzt zugegebenermaßen keine wahnsinnig charmante Strategie, aber mir ist es zum Glück auch noch nicht passiert.
Wenn wir jetzt eine richtig gute Freundschaft haben und irgendwie lebt sich das auseinander, ist es denn möglich, dass eine Freundschaft auch mal pausiert? Vielleicht sogar für Jahre? Ist es vielleicht sogar gut?
Das ist auf jeden Fall möglich. Das ist kein seltenes Phänomen, sondern eher ein übliches Phänomen. Ich habe in meiner Forschung ganz viele Interviews mit Personen geführt, die schon über 60 waren. Und die haben das als sehr klassische Strategie berichtet, dass sie jetzt, wo sie nicht mehr arbeiten und wo sie sich vielleicht einmal die Woche um Enkelkinder kümmern, aber nicht mehr um Familienarbeit, dass sie jetzt wieder mit ihren alten Freundinnen und Freunden in Urlaub fahren und so weiter. Also man kann, wenn man das Gefühl hat, jetzt gerade ist mir alles zu viel mit dieser Freundschaft, so ein bisschen Hoffnung haben, dass es im Alter wieder was wird.
Aha, Geduld, Geduld also, wenn es sich denn lohnt zu warten. Soziologin Julia Hamann habt ihr hier gerade gehört. So, das ist jetzt hier schon die Verabschiedung dieser Ab 21. Heute ging es um Freundschaften. Und ich neige dazu, gerne mal so ein extremes Klammeräffchen zu sein. Ich kämpfe immer hart für meine Liebsten. Also mir fällt es schon schwer, Freundschaften so richtig loszulassen. Ich habe aber auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht, mal so eine kleine Funkstelle einzulegen, weil meistens sortiert sich dann irgendwie doch besser. Nur verarschen lassen, das sollten wir uns bitte nicht, habe ich auch gelernt. Gegebenenfalls dünnt sich also der Freundeskreis dann irgendwann aus. Das belegen auch Studien. Die sagen nämlich, das persönliche Netzwerk nimmt im Alter immer weiter ab. Hochphase haben wir in unseren 20ern. Da haben wir am meisten Freunde mit durchschnittlich 20 sozialen Kontakten im Monat. Und bis zum Ende des 50. Lebensjahres, da sind es dann um die 13. Das finde ich eigentlich immer noch ist doch ganz okay, oder? Also, egal ob ihr jetzt 100 Freunde oder eine Freundin habt, schätzt euch und tut euch gut. Mein Name ist Charlene Rogal. So, jetzt ist hier Schluss.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.